Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, ich werde heute versuchen, über unser Tätigkeitsbereich an der Klinik für Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters bezüglich der Abklärung in Fällen von sexuellem Missbrauch zu reden. Das findet im Rahmen unserer forensischen Ambulanz, der seit 1995 besteht und wurde gegründet von Professor Dr. Max Friedrich. Wir sind ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Ärzten, Psychologen und anderen Berufsgruppen. Die Begutachtung findet primär durch Ärzten und Psychologen, die sich natürlich gegenseitig immer ergänzen. In der forensischen Ambulanz haben wir unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen. Wir machen primär eine Diagnostik, sowohl psychologische als psychiatrische Diagnostik. Dann gibt es auch die Möglichkeit für eine Krisenintervention, wenn irgendeine Gefährdung gibt oder ein akuter Zustand der Fall ist, wo eine akute Maßnahme getroffen werden muss. Die Eltern werden bezüglich Symptomatik, Entstehungsgründe, Umgangsweise mit der Symptomatik, Problem und weitere Prozedere dann beraten. Wir versuchen nach Abklärung eine Psychotherapie möglichst im Haus, wenn nicht im Haus möglich ist, außerhalb anzubahnen. Soweit unsere Ressourcen uns ermöglichen, versuchen wir auch besonders bei ganz schwierigen Fällen, die wir auch teilweise stationär behandeln mussten, eine Prozessbegleitung zu ermöglichen. Wir versuchen zusätzlich unterschiedliche Berufsgruppen, nicht nur Ärzte, in Frage sexuellen Missbrauch und Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder körperlichen Gewalt zu supervidieren. Bei Erstellung einer Diagnose werden vier Basisbereiche der Entwicklung herangezogen, wie körperliche Entwicklung, kognitive Entwicklung, soziale Entwicklung und emotionale Entwicklung. In der Begutachtung bezüglich der Fragestellungen, die wir vom Gericht bekommen, bei den Opfern von sexueller und körperlicher Gewalt sind zwei wichtige Bereiche, die genau angeschaut werden müssen, sind die Aussagefähigkeit und die Aussagetüchtigkeit eines Kindes, wobei das sind meistens Fragestellungen vom Gericht, und wenn wir als Sachverständige für Gericht bestellt werden müssen, werden wir diesbezüglich versuchen festzustellen, ob eine Aussagefähigkeit oder Tüchtigkeit eines Kindes der Fall ist. Sonst im normalen Ambulanzbetrieb, wenn um Abklärung aus fachärztlichen, psychiatrischen oder psychologischen Sichtweise gibt, sind diese Bereiche nicht primär im Vordergrund. In Aussagefähigkeit geht es darum, dass man versucht festzustellen, ob die Kinder das Erlebte, die in Frage stehenden Sachverhalt zuverlässig wahrnehmen konnten und speichern konnten und das über lange Zeitraum im Gedächtnis behalten und dann später nachvollziehbar das zurückgeben, erzählen, sodass die Außenstehenden sich ein Bild davon machen können. Was bei Aussagetüchtigkeit geht es darum, dass wir versuchen festzustellen, ob die Kinder ihrer Entwicklung entsprechend entsprechend geeignete Wörter finden, die erlebte Erfahrungen sprachlich, logisch und folgerichtig darzustellen und das natürlich auch wieder entwicklungsentsprechend detailtreu und weitergeben können. Für uns sind in Begutachtung wichtige Aufgabenbereiche, die wir genau hinschauen müssen bezüglich diesen sensiblen Frage oder Verdacht bei sexuellem Missbrauch, dass wir schon bei der Motivation der wahren Aussage oder Nicht-Aussage, weil es gibt Kinder, die wegen einem Verdacht bei uns vorgestellt werden, aber keine Aussage machen möchten, beziehungsweise auch beim Gericht keine Aussage machen möchten, zum Beispiel wenn der Täter ein Familienmitglied ist oder wenn das Kind Angst hat vor den Konsequenzen, dass dem Täter was passieren könnte oder er das Kind ins Heim fremd untergebracht werden muss und deshalb nicht aussagen möchte oder bei einem Konflikt von den scheidenden Eltern, wenn es um die Frage der Obsorge geht, dass ein Elternteil versuchen kann, suggestiv die Kinder zu beeinflussen, sodass die Kinder bestimmte Erlebnisse vermischen und einen Tatvorgang zu erzielen, dass Verdacht für Missbrauch entsteht, obwohl das nicht wirklich der Realität entspricht. Es könnte auch manchmal in einer ganz schwierigen psychiatrischen Krankheitsbild nach einer Traumatisierung in der Psychotherapie, dass immer wieder als Ursache ein Trauma gesucht wird und immer wieder die Frage unbewusst auch manchmal vom Psychotherapeuten gestellt wird, ob doch nicht ein Missbrauch stattgefunden hat und dann später wie in dem psychiatrischen Krankheitsbild die Jugendliche besonders in Erklärung ihren Zustand die Erlebnisse vermischen können und bestimmte Erlebnisse als Missbrauch darstellen können, obwohl das nicht der Fall war. Dann müsste man genau anschauen, was die Motivation für die wahre Aussage ist, ob das jetzt einfach so ist, dass die Kinder nicht mehr denn die erlebte Traumatisierungen aushalten und das stoppen möchten, ob das ein Hilferuf ist, ob das jetzt einfach ein Versuch ist, von diesen Situationen rauszukommen. Feststellung der Motivation ist natürlich wichtig, zu schauen, wie weit die Suggestibilität und Kontrollmöglichkeit gegenüber den suggestiven Einflüssen bei dem Kind oder Jugendlichen der Fall ist. Genau differenzieren zu können, wird in der Begutachtung und Exploration Mimik, Gestik, Sprachmelodie von den Kindern und Jugendlichen genau angeschaut und dokumentiert und dementsprechend auch wird ein Bild gemacht. Ein weiterer Aufgabenbereich von der forensischen Ambulanz ist, dass wir nicht nur die Opfer begutachten müssen, sondern auch die Täter, besonders wenn es um die Fragestellung von dem Gericht kommt, dass die Feststellung von einer Psychopathologie bzw. ein psychiatrisches Krankheitsbild für die weitere Kriminalprognose sehr entscheidend sein kann. Da wird dann eine psychiatrische bzw. psychologische Diagnose bzw. genau Exploration durchgeführt, dann die Reifung von dem Täter bestimmt, Schuld- und Delikteinsichtsfähigkeit vom Täter, ob das gibt oder ob durch eine Krankheit, psychiatrische Krankheit oder Einfluss von bestimmten Substanzen das nicht der Fall ist. Wir haben an der Klinik einen Interventionsleitfaden für uns entwickelt, wie wir mit unterschiedlichen Situationen umgehen können. Und das schaut so aus, dass wir bei der Erstkontakt schauen, ob das Kind sich in Gefahr befindet, beziehungsweise eine Akutintervention notwendig ist. Das heißt zum Beispiel, wenn der sexuelle Missbrauch in der Familie stattfindet, das ist eine für das Kind stellt das ein Gefahr beziehungsweise Wiederholungsrisiko, deshalb müsse man sofort intervenieren oder das Kind kann bei der Erstvorstellung psychiatrisch schwerst auffällig sein und oder selbst und fremdgefährdet sein. Das hat als Konsequenz, dass die Kinder dann stationär sofort aufgenommen werden müssen, um sie vor sich selbst oder die anderen vor ihnen zu schützen. Im Fall der sexuellen Missbrauch in der Familie wird dann das Jugendamt sofort verständigt und eventuell werden die Kinder, wenn es stationär nicht möglich ist, von der Familie rauszunehmen, in Krisenzentren untergebracht. Natürlich werden auch die Polizei, Kriminalbeamten verständigt. Zum Einschätzung der Gefährdung eines Kindes brauchen wir natürlich das Kind, die Symptome, Andeutungen und die klare Aussagen von den Kindern. Es gibt manchmal nur das Verdacht, aber keine klare Aussagen. Man muss dann schauen, von wo das Verdacht entsteht und warum gerade einfach diese Person diese Verdacht hat und wie das entstanden ist. Dann ist natürlich wichtig zu wissen, wer könnte der Täter sein, beziehungsweise in welche Richtung geht das Verdacht, ob das ein Familienmitglied ist, ob das hier meine Person im Bekanntenkreis ist oder eine fremde Person ist. Wie ich auch vorher erwähnt habe, bei dem Verdacht eines Täters in der Familienkreis ist ein Kind viel mehr gefährdet, als wenn der Täter nicht in der Familienkreis ist. Da könnte sein, dass das Kind von den anderen Familienmitgliedern nicht ausreichend geschützt werden könnte, weil viele Familienmitglieder immer noch leider trotz guten Aufklärung sich sehr oft schwer tun, an Aussagen bezüglich Missbrauch zu glauben. Bei Aussagen ist wichtig zu erheben natürlich der Täter, Zeitraum der Traumatisierungen, Häufigkeit der Übergriffe, Aussagefähigkeit und Tüchtigkeit, die ich, wie ich vorher erwähnt habe, inhaltliche Aussagequalität und Aussagequalitäten sind auch wichtig zu entscheiden, wie weit eine Gefahr im Verzug ist, wie schnell eine Intervention folgen soll. Weitere wichtige Punkte bzw. Bereiche für die Abklärungen sind zu schauen, ob die Bezugspersonen Bescheid wüssten, was passiert ist und ob sie an das Kind glauben und bereit sind, Kind zu unterstützen. Und auch genau anschauen, wenn die einfach die Bezugspersonen nicht glauben, wie, was für Auswirkungen das auf das Kind hat, beziehungsweise auch wenn sie an das Kind glauben, die Umgangsweise von Bezugspersonen könnten negative oder positive Auswirkungen auf das Kind haben. Das schauen wir auch genau an. Bei Gefahr im Verzug sind wichtig, eigentlich auch bei Nichtgefahr im Verzug wichtig, genau alles zu protokollieren, Anlass für Vorstellung, Ort. Das kann aber genauso auch in einer Schule oder Kindergarten oder in einer anderen Institution sein, wo ein Verdacht entsteht oder wo das Kind sich an eine Person anvertraut und über ein Erlebnis, das an sexuellen Missbrauch andeutet, erzählt, dass alles genau protokolliert werden müssen. Und bei Personen, die nicht unbedingt an der Klinik arbeiten, wäre es zu empfehlen, natürlich bei so einem Verdacht sofort mit einer Einrichtung, die mit solchen Fällen Erfahrungen hat, Kontakt aufzunehmen, wie zum Beispiel Beratungsstellen oder Kliniken, und auszutauschen, wie die weitere Vorgehensweise sein soll. Wenn es notwendig ist, dass man dann Jugendamt verständigt oder die Kinder an die Kliniken überweist, und natürlich, um die Abklärungsprozess möglichst unterstützen zu können, sind wichtig, dass man die Unterlagen, die man durch die Protokollierung hat, weitergibt und übermittelt. Wie gesagt, bei kein Gefahr im Verzug ist auch die möglichst viel und nicht so möglichst viel und detaillierhafte Protokoll ist wichtig. bei Fällen, wo kein Gefahr im Zug ist, wäre es wichtig, die Bezugspersonen mit dem Aussagen oder Verdacht zu konfrontieren und einfach versuchen anzuschauen, was es für die Erklärungsmodelle von Bezugspersonen gibt. Besonders im Fall der sexuellen Missbrauch in der Familie ist sehr wichtig, möglichst schnell mit Bezugspersonen darüber zu reden, um das Kind im Familienkreis unterstützen zu können. Bei den Fällen, wo Missbrauch in den Schulen oder anderen Institutionen auftaucht oder in der Psychotherapie, wäre es zu empfehlen, dass man unabhängige Fachmeinungen von Beratungsstellen oder Personen, die in dem Bereich arbeiten, holt und auch mit den Kliniken Kontakt aufnimmt. Wir machen auch in unserer Arbeit genauso, dass wir auch, wenn ein Kind zu uns mit dem Verdacht kommt, selbst oder darüber klar redet oder im Laufe einer Therapieberatung, dass wir das Verdacht haben, dass wir eine andere Berufsgruppe bitten, dass das Kind auch von denen begutachtet wird. Wenn die Ärzte die Kinder in Betreuung haben, dass die Psychologen die Kinder dann psychologisch begutachten oder umgekehrt, dass die Psychologen oder unsere Psychotherapeuten dann die Kinder an die Ärzte überweisen, dass wir dann austauschen können und unsere Informationen und Eindrücke dann ergänzen. Bei Situationen, wo kein Gefahr im Verzug ist, erfolgt meistens ein Gespräch mit Bezugspersonen, um auch genau hinzuschauen, wie weit sie bezüglich die weitere Prozedere an die Empfehlungen mitwirken können, zum Beispiel bei den therapeutischen Interventionen und auch bezüglich der Umgangsweise mit der Symptomatik oder zu erwartende Symptomatik des Kindes, sodass man mit keinen falschen Umgangsweisen das Kind zusätzlich noch schadet oder zu weiteren Pathologien einleitet. Zum Schluss möchte ich gerne auch ein paar Wörter zur Prävention sagen. Wir sehen es natürlich sehr wichtig, dass primär die Prävention vor Missbrauch stattfinden soll, da in dem Bereich sind die Arbeiten mit Berufsgruppen wie Pädagogen, die tagtäglich mit den Kindern arbeiten oder praktische Ärzte, die viel öfter Kinder sehen als vielleicht andere Fachärzte, versuchen bezüglich die Umgangsweise mit Körper, Grenzen des Körpers, Sauberkeitstraining oder einfach alltägliche Fertigkeiten, zum Beispiel Duschen, Baden und so weiter, wenn es Fragen geht, sowohl von den Kindern als auch von Familien, dass man ausreichend die Familien und Kindern aufklärt, wie die Kinder mit eigenen Körper umgehen sollen und wo ihre Grenzen sind und wer was machen darf oder nicht. Und genauso die Eltern aufklären, was in der Erziehung und Entwicklung des Kindes fördernd und gesund wäre und worauf man achten soll und was man vermeiden soll. Bei sekundären Prävention ist die Arbeit von Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, Psychologen und Psychiater wichtig. Hier geht es darum, dass man weitere Übergriffe verhindern versucht, beziehungsweise Wiederholungen verhindern versucht. Da muss man die Familie sehr viel unterstützen, zusätzlich zu den betroffenen Kindern und Opfern, und ein Täterprogramm, Therapien möglichst etablieren, ohne die Täter zu stigmatisieren, sodass sie kooperativer sind und wirklich mitarbeiten können. Ja, ich bin jetzt am Ende meines Vortrags und möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für Zuhören und bin offen für die Fragen.